Inforadio 12:22. Zu Gast bei Ingo Kahle.
Schon vor der heutigen Sendung habe ich Briefe und Mails bekommen, warum ich den Mann überhaupt einlade. Dieser Mann sei ein billiger Populist und eventuell sogar ein versteckter Rassist. Die gegenteilige Ansicht las ich in einem Brief. Der Mann hat recht. Stimmte ich jetzt je einer dieser Haltungen pauschal zu, könnte ich die heutige Sendung gleich bleiben lassen. Der renommierte Historiker Hans-Ulrich Wehler schrieb, eine solche explosive Bestsellerbewegung hat es bisher in der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Gemeint ist das Buch Deutschland schafft sich ab, wie wir unser Land aufs Spiel setzen. Deutsche Verlagsanstalt, 22,99 Euro. Ich finde, nach all dem Hype kann man jetzt sachlich darüber reden. Herzlich willkommen, Dr. Thilo Sarrazin.
Ja, danke, Herr Kahle.
Wie steht jetzt die Auflage?
Die Auflage steht jetzt bei 1,17 Millionen.
Welche Reaktionen, Sie machen ja auch viele Veranstaltungen, überwiegen?
Also bei dem, was ich sehe und erlebe, 98% positiv, und zwar extrem positiv. Aber natürlich, es kommen die zu meinen Veranstaltungen, die auch in der Tendenz hinter meinen Aussagen stehen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, ich zitiere, dass das starke Wachstum einer muslimischen Minderheit in Europa Besorgnisse hervorruft, muss wahrhaftig nicht mit Fremdenhass erklärt werden. Helmut Schmidt schrieb das in seinem vor 2 Jahren erschienenen politischen Vermächtnis Außer Dienst ähnlich. Ich zitiere ihn, wer die Zahlen der Muslime in Deutschland erhöhen will, nimmt eine zunehmende Gefährdung unseres inneren Friedens in Kauf. Was ist der Kern Ihrer Besorgnis?
Wir sind ein relativ homogenes Land ohne nationale Minderheiten. Und wir leben mit kulturell ähnlichen Völkern in Europa und wir haben keinen Anlass, das zu ändern. Das heißt, der also zu uns kommt, sollte sich in diese Struktur einpassen. Er sollte sich ökonomisch einpassen oder kulturell einpassen. Ein Übermaß an kulturellem Anderssein hat immer die Möglichkeit latenter Spannungen in sich. Also wenn man es schafft, ohne kompakte Minderheiten in einem Land zu leben, dann ist das grundsätzlich besser.
Ihr Buch, Sie haben das ja eben schon angedeutet, kommt ja so ein bisschen auch daher, so nach dem Motto, naja, jetzt sagt's endlich mal einer. Ich frage, warum ist es so erfolgreich? Vielleicht ist es, dass die Leute etwas satt haben, was der Historiker Hans-Ulrich Wehler, als er ihr Buch lobte, eine zwanghaft wiederholte Realitätsverweigerung durch die politische Klasse nannte.
Das mag ein Punkt sein. Wir müssen genau unterscheiden zwischen der richtigen Aussage, dass alle Menschen gleiche Rechte haben und eine gleiche Würde einerseits, dass alle Menschen gleiche seien, gleichartig seien, und ohne weiteres auch immer miteinander gut auskämen. Das ist die Lebenslüge, die bei uns ein bisschen verankert ist.
Die Frage ist natürlich, wo kommt diese Lebenslüge her und wie erfahren das die Leute? Also was immer entscheidend ist, auch bei allen Landtagswahlen, ist das Thema Bildung. Was wird aus unseren Kindern? Und nun ist ein Beispiel. Deutsches Mädchen sagt in einer Kreuzberger Schule den Satz, ich glaube nicht an Gott und muss daraufhin Spießruten laufen. Oder Kreuzberg, die Situation, Familien mit und ohne Migrationshintergrund, die selbst früher also glühende Multikultis waren, haben nun eigene Kinder und versuchen, die auf andere Schulen zu schicken und tricksen da mächtig rum und sagen, geh nach Steglitz, geh nach Prenzlauer Berg. Was haben Sie eigentlich als Senator getan, um diese Entwicklung zu verhindern?
Als Finanzsenator konnte ich in diesem Punkt gar nichts tun. Eins jedenfalls kann ich sagen, es lag in Berlin nicht am Geld. Das Berliner Bildungs- und das Sozialsystem ist das mit Abstand teuerste in der Bundesrepublik. Ich will das, was Sie sagen, aber mit einigen Beispielen anreichern. Meine Frau ist Lehrerin und hat mir heute erzählt, dass sie in einer ihrer Klassen ein weihnachtliches Gedicht zum Auswendiglernen aufgab. In dieser Klasse sind da 6 oder 7 muslimische Kinder. Von denen kamen 2 zu ihr und sagten ihr, wir haben das nicht gelernt, unsere Eltern haben gesagt, das sei uns verboten. Da sagte meine Frau, ihr müsst das ja nicht aufsagen in der Kirche, es geht ums Auswendiglernen und ihr könnt natürlich auswendig lernen. Und da geht es schon los. Ich hatte kürzlich eine Diskussion mit einer Reihe von Schülerinnen und Schülern aus einer der Berliner Gesamtschule, allesamt Muslime, nette junge Leute, sage ich gleich dazu. Es waren 10, die 5 Mädchen erschienen allesamt im Kopftuch. Und dann fragte eines dieser Mädchen, das also sehr gut Deutsch sprach, wann sie denn in Deutschland als integriert angesehen würde. Und da habe ich ihr gesagt, solange sie Kopftuch tragen, heben sie sich ja bewusst ab und werden deshalb auch immer als abgehoben und nicht ganz dazugehörend wahrgenommen. Ja, sagte sie, die also Religion, die gebührte ihr aber, Kopftuch zu tragen, das ist falsch. Das sage ich, man kann ein guter Muslim sein, auch ohne Kopftuch. Alle 10 sagten mir, nein, nur mit Kopftuch kann die Frau ein guter Muslim sein. Es ist also auch schon durchaus so, dass in unseren Schulen bei den aufgeklärten jungen Muslimen ein relativ radikaler Islam Platz greift.
Das ist richtig. Dann sollte man vielleicht mal Werner Schiffauer lesen, sein Buch über Milli Görisch, wo er so etwas auch sagt. Trotzdem, Ihr Buch ist ja zunächst einmal eine ökonomische Bilanz. Kurz zusammengefasst, wie schaut diese ökonomische Bilanz der Einwanderungspolitik der letzten Jahre aus?
Für die türkischen und also marokkanischen Gastarbeiter gilt, dass sie eher als andere berufs- und erwerbsunfähig wurden. Sie gingen durchschnittlich wesentlich eher in Rente. Sie haben einen also sehr, sehr großen Familiennachzug nachgeholt aus also 700.000 türkischen Gastarbeitern im Jahre 1973. Wurden bis heute 3 Millionen türkische Migranten in Deutschland. Und diese Menschengruppe ist nun heute in weit überdurchschnittlichem Maße arbeitslos, kommt in hohem Umfang nicht so gut mit an den Schulen. Insgesamt hat sie über die Jahre hinweg eher eine ökonomische Nettobelastung gebracht als einen ökonomischen Nettonutzen. Ich weiß, hier kommt immer das Argument, man dürfe Menschen nicht auf das Ökonomische reduzieren. Das ist völlig richtig, aber jeder muss sich auch für das Geld, was er kommt, irgendwo bewähren und rechtfertigen. Und da müssen wir sagen, diese Migration muslimischer Einwanderer, ob aus dem Libanon, ob aus Marokko, ob aus der Türkei, war für alle Staaten, in die sie einwanderten, eine ökonomische Belastung und kein ökonomischer Nutzen, sodass wir das also doppelte Thema haben. Ökonomisch war diese Einwanderung nicht notwendig, eher ökonomisch nachteilig. Kulturell ist sie für uns belastend.
Jetzt will ich auf Willy Brandt zu sprechen kommen. Der hat ja 1973 einen Anwerbestopp verfügt und dann, das ist richtig, kam praktisch nur noch durch Familienzusammenführung eine Einwanderung aus der Türkei zustande. Das waren zuletzt etwa 40.000 bis 50.000 Menschen pro Jahr. Nun sagt der Bremer Politikwissenschaftler Professor Stefan Luft, ich zitiere, heute wäre eine Einschränkung des Familiennachzugs aufgrund einer gefestigten Rechtsprechung und wegen der Verpflichtungen in der EU überhaupt nicht mehr durchsetzbar.
Ja, das ist so eine klassische Professorenmeinung. Es ist immer das durchsetzbar, was wir politisch wollen. Eine gefestigte Rechtsprechung kann man ändern, indem man andere Gesetze hat. Man kann auch sogar das Grundgesetz ändern. Auch europäische Regeln kann man ändern. Im sozialen Leben gibt es überhaupt nichts Festgefügtes, endgültig. Es ist alles Gegenstand politischer Gestaltung, wenn wir das wollen.
Also Familienzusammenführung stoppen, das ist Ihr Plädoyer.
Und das Argument von der Luft finde ich einfach ein bisschen dürftig.
Na wieso? Der Verfassungsminister Wolfgang Schäuble, als er noch Innenminister war, hat mir wörtlich gesagt, ich kann doch den Leuten nicht verbieten zu heiraten und ich kann ihnen noch nicht sagen, wen sie heiraten dürfen.
Man kann aber zum Beispiel sagen, jeder, der sich mit seiner also Familie zusammenführen will, kann dies auch in seinem Heimatland tun. Wieso muss ein libanesischer Araber unbedingt hier seine Verlobte heiraten? Er kann es ja auch im Libanon tun. Das ist für mich kein Argument. Wir müssen die Dinge in erster Linie so sehen, nachdem, was ist für die Funktionsfähigkeit unseres Landes auf die Dauer richtig und gut. Und da müssen wir einfach sehen, wir setzen radikal falsche Anreize. Unser Sozialsystem bewirkt, dass Menschen für ihre schiere Existenz bezahlt werden. Wer jetzt im Libanon oder in Anatolien oder in der Marokko überhaupt Arbeit hat, verdient vielleicht 200, 300 Euro, wenn er nicht sehr qualifiziert ist. Bei uns gibt es vom Staat ganz ohne Arbeit, wenn man Familie hat, 2.000, 2.500, 3.000 Euro. Also wir schaffen für diese Menschen hier ein Paradies, was ihnen zu Hause dann niemals geboten wird. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass auch die falschen Menschen kommen. Also ein Einwanderer, der durch sein Qualifikationsprofil uns wirtschaftlich nicht nützt, ist sicherlich ein falscher Einwanderer.
Die Frage ist ja, hätten wir das steuern können? Und die Frage ist, warum zum Beispiel haben wir nicht das gemacht, was die Amerikaner machen und was auch die Kanadier machen, nämlich ein Moratorium erlassen? Das heißt, dass man 5 Jahre nach Einwanderung oder zum Teil sogar 10 Jahre eben keine soziale Unterstützung bekommt. Warum hat die politische Klasse das nicht geschafft?
Weil sie sich dafür nie wirklich interessiert hat. Und man muss das ja personalisieren. Da ist der Verfassungsminister, der argumentiert juristisch und sagt, wie der von Ihnen zitierte Innenminister Schörple, Familien müssen doch zusammenziehen dürfen. Dann haben wir eine Justizministerin, die sagt, das verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot, das gilt auch für alle, die bei uns einen Aufenthaltsstatus haben. Wir haben die Sozialpolitiker, die sagen, wir können doch nicht die Menschen bei uns ungleich behandeln. Und wir haben die übrigen, die sich das dann so gefallen lassen. Und so kommen derartige Entwicklungen zustande. Wir haben jetzt erkannt, dass dies aus meiner Sicht sicherlich falsche Entwicklungen waren. Und da muss man das Instrumentarium, was Trends ändern kann, in der Tat auch dann vorurteilsfrei anschauen und muss es auch nutzen.
Herr Dr. Sarrazin, es gilt trotz Verbesserungen laut neuester PISA-Studie, die gibt's ja, insbesondere im Bereich der Migranten, der Satz von Rainer Klingholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung: Keine vergleichende Studie kann verheimlichen, dass sich Menschen mit Wurzeln in der Türkei am schwersten mit der Integration tun. Dumm nur, sag ich jetzt, dass die Besten gehen. Die aktuellste Zahl stammt aus 2008. Nettoabwanderung in die Türkei 10.147 Personen. Ist doch eigentlich schade, wenn die gehen.
Also man muss immer unterscheiden, wer kommt und wer geht. Bei uns kommen Zuwanderer aus muslimischen Ländern in 3 Formen und dieses geht weiter. Erstens, der Familiennachzug, der findet immer noch statt. Und da kommen junge Männer und Frauen, die bei uns nicht integriert sind, 300 Worte Deutsch sprechen. Wenn sie den Test bestanden haben, damit können sie noch lange kein Deutsch, aus einer anderen Kultur kommen. Und insofern holen wir der Arabien und Anatolien immer wieder neu, frisch zu uns in Land. Und die bekommen dann meist in kurzer Folge viele Kinder. Diese Einwanderung geht weiter. Dann haben wir die Einwanderung der Asylanten, aus welchen Gründen auch immer, das ist mal mehr und mal weniger. Und dann das schwankt. Wir wissen ja auch meist, es waren ja keine echten Asylanten, es waren eigentlich zu 80% der Wirtschaftsflüchtlinge. Und dann haben wir illegale Einwanderung, deren Umfang, Ausmaß und künftige Gefahr weit unterschätzt wird, die kommt vor allen Dingen aus Afrika. Und aus diesen 3 Quellen kommen ständig Menschen zu uns, und zwar nach wie vor in beachtlichen Zahlen. Und das wird eher noch zunehmen. Daneben natürlich gehen auch Menschen, es gehen Deutsche, es gehen viele Deutsche, die sagen, wir können woanders besser Geld verdienen. Es gehen alleine im Jahr etwa 50.000 Deutsche gegenwärtig in die Schweiz, weil sie sich dort bessere Chancen ausrechnen als in Deutschland. Und es ist richtig, dass von den relativ wenigen Türken, die es durch unser System schaffen und meinetwegen Ingenieure werden oder andere, also da qualifizierte Abschlüsse haben, es sind ja leider viel zu wenige, dass sich denen natürlich in ihrem Heimatland sehr gute Chancen bieten. Wir haben also ein System, wo wir die Falschen anziehen, nämlich die mit wenigen Qualifikationen, die werden bei uns in hohem Umfang da subventioniert. Ihr Lebensstil wird von uns unterstützt und die paar, die daraus ausbrechen, von denen geht dann ein ganz großer Teil wieder zurück.
Aber ich sagte ja, das ist ja eigentlich schade. Könnte es sein, dass das Klima, das Sie auch mit Ihrem Buch miterzeugen, dazu beiträgt, dass Sie es tun?
es gibt immer ein Kommen und Gehen. Die Unterstellung, sie gingen, weil sie bei uns diskriminiert würden, finde ich mit Verlaub ziemlich albern. Auch sehr viele Deutsche, die ein Examen machen, haben dann, wenn sie kein sehr gutes Examen machen, große Probleme, in den Beruf reinzukommen.
Ich komme jetzt mal zu den kritischen Punkten. Es gibt eine pauschale Abqualifizierung, die Sie vornehmen, so kann man das schon sagen, der Muslime. Und warum schmeißen Sie eigentlich...
Zeigen Sie mir einen einzigen Satz, der die Muslime pauschal abqualifiziert.
Ja, weil Sie diejenigen, die Sie jetzt beschrieben haben, die kommen... Da sagen Sie, das sind die, die ich vorderhin als Muslime bezeichne. Und damit werden Sie schon mal abqualifiziert
in Ihrem Buch. Ich finde das keine Abqualifizierung. Ich finde es eine Sachverhaltsbeschreibung. Ich habe die Migranten, die aus der Türkei, Afrika, also Nahen Mittelost kommen, habe ich in meinem Buch muslimische Migranten genannt. Das ist genauso wenig eine Abqualifizierung wie das Wort vietnamesische Migranten oder osteuropäische Migranten.
Ja, Sie sagen ja, wir brauchen die nicht. Warum werfen Sie damit zum Beispiel auch gut Qualifizierte, die es ja auch gibt, warum werfen Sie damit Afghanen, die wir seit langer Zeit hier haben, die auch gut integriert sind, warum werfen Sie Iraner, viele von denen sind nach 79, nach der Revolution hierher gekommen, haben hier studiert, warum werfen Sie alle in einen
Topf?
Nein,
dann haben Sie mein Buch nicht genau gelesen.
Oh ja.
Ich habe gezeigt, dass die Migranten aus muslimischen Ländern zu großen Teilen, nicht alle, große und auch in der zweiten, dritten, teilweise vierten Generation weiterwirkende Integrationsprobleme gemessen an den Indikatoren Bildungsbeteiligung, Arbeitsmarktbeteiligung und also Transferabhängigkeit haben. Ich schreibe am Ende in dem Abschnitt Was tun, im Kapitel 7, da schreibe ich, diese Art von Einwanderung müssen wir generell einstellen. Wir können, wenn überhaupt, nur noch Einwanderung an der höchsten, also der Qualifikationsspitze brauchen. Und solchermaßen Qualifizierte sind uns selbstverständlich auch aus muslimischen Ländern willkommen. Das schreibe ich ausdrücklich. Eine pauschale Abqualifizierung gibt es nirgends wo in meinem Buche. Sie wäre ja auch ganz unsinnig.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Dr. Thilo Sarrazin. Wir sprechen über sein Buch Deutschland schafft sich ab. Deutsche Verlagsanstalt, 22,99 €. In Ihrem Buch berichten Sie, wie Sie als Berliner Finanzsenator meinten, den klaren statistischen Beweis erbringen zu können, dass die Schulleistungen umso schlechter würden, je mehr Lehrer man auf die Schüler loslasse. Und wörtlich schreiben Sie dann, das war natürlich Unsinn, aber es bescherte dem Thema die nötige Aufmerksamkeit und war Teil meiner am Ende erfolgreichen Abwehr aller Versuche, den Berliner Ausstattungsvorsprung bei den Lehrerstellen noch weiter zu vergrößern. Diesmal kommt als Unsinn also die Genetik ins Spiel?
Wo ich Aussagen mache über den Grad der Erblichkeit von Intelligenz, rede ich keinen Unsinn, sondern zitiere nach intensiver Lektüre den wissenschaftlichen Mainstream.
Das stimmt insofern, als die beiden, die Sie ja zitieren, die
Entwicklungs... Ich habe noch ganz viele andere zitiert,
ja, außer gut, den beiden. Gerade an dem Punkt zitieren Sie den Entwicklungspsychologen Detlef Rost. Und die beiden bescheinigen Ihnen ja auch, dass Sie den wissenschaftlichen Forschungsstand richtig wiedergegeben haben. Nur geht es darum, Sie warnen vor Stereotypisierung. Und wenn es um Maßnahmen geht, schreiben die beiden, dann ist die Frage der Gene nachrangig, weil eine stärkere genetische Verankerung nicht automatisch Unveränderkeit bedeutet. Warum glauben Sie eigentlich nicht an die Kraft des Bildungssystems,
ja, wo doch Ihre Frau Lehrerin ist? Ich habe ja über Bildungsfragen, das ist mein zweitlängstes Kapitel,
ja.
Und da sage ich ja, was Bildung kann und was Bildung nicht kann. Bildung kann sehr viel. Bildung kann nämlich bewirken, dass ein Mensch die in ihm vorhandenen Begabungen optimal entwickeln kann. Allerdings kann Bildung Begabungsunterschiede nicht aufheben. Und darum wird das beste Bildungssystem immer so wirken, dass der relative Abstand zwischen dem Begabteren und dem der weniger Begabten wächst. Die PISA-Studien zeigen, dass am unteren Qualifikationsende es in der Mathematik über also viele Jahre praktisch keine Fortschritte gibt.
Nach den neuesten PISA-Ergebnissen stimmt es eben nicht.
Wenn man sich 15-jährige Schüler anschaut, dann sieht man, dass der Unterschied zwischen 15-jährigen Schülern über 100 Punkte beträgt, praktisch 4 Schuljahre und mehr, und dass der mathematische Fortschritt am untersten Ende am langsamsten ist.
Ja gut, die neuesten PISA-Ergebnisse sagen was anderes. Die sagen, dass insbesondere in diesem Bereich, in dem unteren Bereich, die Qualifikationen zugenommen haben und wir deshalb besser geworden sind, nicht weil die Besseren besser geworden sind. Ich komme nochmal auf das Bildungssystem zurück. Mir geht es um die Genetik. Ich bin ja, muss ich ehrlich sagen, der Meinung von Heinz Buschkowski, als Genetiker sind Sie eindeutig gescheitert. Also ich meine, Sie behaupten ja nun nicht mehr, dass es also sozusagen ein Intelligenzgen bei den Juden gibt. Da haben Sie sich ziemlich verrannt.
Nein, da habe ich mich auch nicht verrannt, da habe ich mich unexakt ausgedrückt. Ich habe überhaupt nie gesagt, dass es ein Intelligenzgen bei den Juden gibt.
Warum haben Sie den Unterschied eigentlich nicht kulturell erklärt? Das hätten Sie doch tun können.
Ich habe gesagt, auf eine Frage in einem Interview, gibt es eine genetische Identität? Habe ich gesagt, natürlich gibt es eine genetische Identität. Die gibt es auch, und habe dann gesagt, unter anderem der Juden haben ein bestimmtes Gen. Der Ausdruck war unexakt, darum aber nicht falsch. Ich hatte gesagt, Juden haben eine gemeinsame genetische Verwandtschaft, die in der DNA nachweisbar ist, denn das ist der Fall. Und von einem Intelligenzgen bei Juden habe ich überhaupt nicht gesprochen. Ich habe allerdings gesagt, dass Intelligenz zu 50-80% erblich ist, und habe auch in dem Punkt das Beispiel osteuropäischer Juden herangezogen. Das ist richtig, und dabei bleibe ich auch.
Naja, da gibt es ja auch eine spannende Debatte in Israel darüber. Außerdem ist man sowieso nur Jude, wenn man eine jüdische Mutter hat. Insofern hat das durchaus eine genetische Prägung, was ich nur meine ist. Sie sagen ja zu Recht, es gibt große Unterschiede in der Mentalität der Völker und Gesellschaften. Und warum hat eigentlich bei den Juden Bildung so einen großen Wert? Was ist die kulturelle Basis davon?
Lassen Sie mich nochmal zur kulturellen Erklärung kommen. Ich sage in meinem Buch an vielen Stellen ausdrücklich, dass die mangelhaften Bildungs- und Integrationserfolge muslimischer Migranten aus meiner Sicht kulturelle Ursachen haben müssen. Das sage ich an mehreren Stellen eindeutig. Mir wurde immer böswillig unterstellt, ich hätte gesagt, die seien quasi da genetisch dümmer. Ich hatte das exakt gegenteilige Argument im Kapitel 7 und im Kapitel 8. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Juden legen also traditionell ein sehr großes Gewicht auf die Schrift, auf das Lesen, auf die textverstehende Interpretation. Das führte in Osteuropa auch über viele Jahrhunderte in relativer Isolation zu einer spezifischen kulturellen Ausprägung. Und das führte dazu, dass Intellektuelle unter den Juden letztlich bessere Fortpflanzungschancen hatten als weniger Intellektuelle. Das hat über viele Jahrhunderte angehalten und hat die spezifische Prägung osteuropäischer Juden mitbewirkt.
Ich weiß, ich sage Ihnen ja, es gibt diese Debatte über die aschkenasischen Juden in Israel. Das ist sicherlich hochspannend. Ich dachte,
das sind alles Untersuchungen, die wurden bereits in den 20er, 30er Jahren durchgeführt in Deutschland, im Wesentlichen auch von jüdischen Forschern.
Ich finde nur interessant, dass Sie den Unterschied eben auf den entscheidenden Punkt nicht bringen. Ich dachte, Sie wussten, dass es eines der vielen Gebote für die Juden ist, dass man Kinder also nicht als Arbeitshilfe ausnutzen darf, sondern dass man sie bilden muss, dass man ihnen Lesen und Schreiben beibringen muss. Und in der Tat, es gibt einen Unterschied, was den arabischen Raum angeht. Ich darf Nechla Kelek zitieren, der von muslimischen Forschern erarbeitete Arab Development Report beklagt seit Jahren, dass die mangelnde Tradition der Bildung die fehlende Lese- und Abstraktionsfähigkeit durch das pädagogische Prinzip des Taglit, also das Nachahmen, fördert und die Neugier verbietet, die eigenen Gesellschaften behindern, sich zu entwickeln. Nun können wir das jetzt alles beklagen, dass aus diesem Raum die Einwanderer in großer Zahl zu uns gekommen sind. Aber dann kommen sie zu der bahnbrechenden Erkenntnis, dass das Bildungssystem, die Bildungspolitik nun daraus das Beste machen müsste. Na klasse.
Ja, also wir müssen, was denn sonst? Ich bin als Politiker, als ehemaliger Politiker wie auch als Ökonom bin ich Pragmatiker. Man muss immer unterscheiden zwischen dem analytischen Teil und dem praktischen Teil. Der analytische Teil, den haben Sie eben selbst gebracht. Also die Menschen, die bei uns sind und die ein Aufenthaltsrecht haben, müssen wir so gut bilden und fördern, wie es geht. Das ist völlig klar. Da gibt es zwischen mir und anderen überhaupt keine Unterschiede. Nur aus der Erkenntnis, dass sie im Bildungssystem zu großen Teilen nachhaltige Schwierigkeiten haben, auch eine mangelhafte Motivation, auch ein mangelhaftes Wollen, folgere ich mal zunächst, dass dies für uns, wenn wir denn überhaupt also Zuwanderung bräuchten, die falsche Art von Zuwanderung ist. So, und zum anderen bin ich ja bei den Maßnahmen mit vielen anderen Bildungspolitikern derselben Meinung. Allerdings habe ich eine historisch begründete Skepsis, ob und inwieweit es gelingt, kulturell tief eingewurzelte Mentalitäten zügig zu ändern. Die Norditaliener haben es in 160 Jahren italienische Einheit nicht geschafft, Nord- und Süditalien kulturell einander anzunähern. Das sieht man selbst heute noch bei uns. Soweit die Schulleistungen italienischer Einwandererkinder schlechter sind als die der Deutschen, was als einziger Einwanderungsgruppe aus Europa in der Tat der Fall ist, dann sind dies ausschließlich süditalienische Einwanderer, die dieses haben. Und wenn es die Norditaliener nicht geschafft haben, sich praktisch mit den Süditalienern in einem Staat, mit einer Religion und einer Sprache, sich mit denen in eine kulturelle Übereinstimmung zu bringen, dann sage ich, sind unsere Aussichten, dies bei wachsenden türkischen und arabischen Parallelgesellschaften zu tun, noch viel schlechter.
Was
insofern bin ich hier, was die Prognose angeht, Skeptiker. Das gebe ich zu, aber was die Maßnahmen angeht, unterscheidet mich nicht von Heinz Wischkowski.
Das ist wahr. Im Grunde haben wir nur eine Chance, sagt er, nämlich wir müssen die Kinder dieses Milieus gegen ihre Eltern erziehen. Und das heißt flächendeckend Krippen, verpflichtende Kindergärten, flächendeckend Ganztagsschulen von 8 bis 16 Uhr. Aber Sie wissen schon, dass es, wenn Sie sowas vorschlagen, dass es auch den Grundgesetzartikel da entsprechend gibt, ne? Artikel 6 Absatz 2, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
Ja, und deshalb ist mal zunächst das Thema, und das geht ja weit über die Frage von muslimischen Zuwanderern hinaus. Ich habe ja mein letztes Kapitel überschrieben, mehr Kinder von den Klugen. Bei uns kommen mehr Kinder in den falschen sozialen Gruppen. Das liegt auch daran, weil wir über unser Sozialsystem Kinderreichtum oder überhaupt Kinder, also materiell prämieren. Das ist eine grundsätzliche Fehlsteuerung, die müsste sich in jedem Falle ändern. Es soll der Kinder bekommen, der weiß, dass er für die Kinder zahlt, der weiß, dass sie seinen Lebensstandard beeinträchtigen.
Frau Ganz von der einfach, Leyen sagt immer, jedes Kind ist uns willkommen. Was antworten Sie ihr?
Frau von der Leyen ist in einem politischen Amt, so ist eine kluge Frau. Und wenn Sie auf ihre Untertöne hören, dann sage ich, sie ist zu 98% meiner Meinung.
Da natürlich, bin ich mal gespannt, wenn ich das sage, was sie dazu sagen würde,
so,
aber egal.
Und im Übrigen gilt, man muss in der Tat etwas tun, man muss auch auf die Eltern Einfluss nehmen, man muss auch die Eltern in dem Punkt richtig lenken, aber man muss auch sehen, es gibt hier Grenzen. Auch die frühkindliche Erziehung wird hier nicht alles ausrichten können. Es gibt in Mannheim Untersuchungen von unterschiedlichen sozialen Gruppen und die zeigen, dass schon die dreijährigen Kinder türkischer und arabischer Migranten im dritten Lebensjahr intellektuelle Defizite haben. Es gibt Intelligenztests, in Anführungszeichen, auch für das Alter. Und leider sagt die gesamte Forschung, dass es eine relative Langzeitstabilität der Intelligenzentwicklung gibt. Das heißt, die relative Rangordnung, die mal bestand in frühen Jahren, die wird sich auch am Ende dann herausbilden. Das heißt, wir können ja Kinder nicht ab der Geburt völlig ihrem Milieu entziehen. Das wäre auch falsch, das wäre auch unmenschlich. Ich bin in dem Punkt auch tief gespalten. Natürlich meine ich, dass Eltern mal zunächst die Aufgabe haben, ihre Kinder zu erziehen, und zwar nach ihrem Willen, nach ihrem Gusto und ruhig auch mit dem Wunsch, dass sie ähnlich werden wie sie selber. Das ist ja ganz natürlich. Aber da müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass in Deutschland in ganz hohem Umfang die falschen Menschen Eltern werden.
Naja, darüber kann man natürlich trefflich streiten. Was sind die falschen Eltern? Das ist ja auch ihre Art und auch ihr Recht, das zuzuspitzen. Was allerdings richtig ist, und ich habe ja gesagt, ich möchte ein sachliches Gespräch mit Ihnen führen, dass die Franzosen seit dem Ersten Weltkrieg etwas anderes tun. Die machen nämlich Bevölkerungspolitik, und das trauen wir uns aufgrund unserer Geschichte nicht. Und sie machen sehr wohl ganz klare Unterschiede, indem sie beispielsweise mehr Kinderfamilien in hohen Einkommensbereichen ausdrücklich steuerlich fördern, gleichwohl aber auch im Bereich der Unterschicht etwas tun, indem sie nämlich ermöglichen, dass die jungen Frauen arbeiten können und man eben Unterbringungsmöglichkeiten für sie schafft oder dass sie Kinderbetreuung bekommen. Glauben Sie denn im Ernst, Sie würden es schaffen, die Geburtenrate in den oberen Schichten so zu erhöhen, dass Sie dieses Verhältnis, was jetzt in der Tat, wie Sie sagen, ein Missverhältnis ist, kippen könnten?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Ich sage, ich gehe umgekehrt. Glauben Sie, es ist ein Naturgesetz, dass gebildete Frauen, also Frauen mit Universitätsabschluss, bei uns im Durchschnitt ein Kind bekommen, 1,1, 0,8 Kinder. In den USA dagegen 1,7 bis 1,8 Kinder und auch in Frankreich 1,7 bis 1,8 Kinder. Wir sehen ja, dass andere vergleichbar entwickelte Industriestaaten europäischer Prägung, also auch Teil unserer abendländischen Kultur, letztlich Rahmenbedingungen haben und ein Klima schaffen, in dem junge, gebildete Frauen in wesentlich höherem Umfang Kinder bekommen. Also muss es doch Elemente entweder geben in der deutschen Mentalität oder im deutschen System von Anreizen und Hemmnissen, die letztlich unsere relative Kinderarmut produzieren.
Ich komme jetzt nochmal auf das Genetikthema zurück, und zwar deshalb, weil wenn Sie das nicht gebracht hätten, dann würde das ganze Gebäude ja auch zusammenbrechen, was Sie da so aufbauen, also mit der zivilisatorischen Bedrohung und so, das würde ja alles zusammenbrechen. Sie wissen natürlich, dass in der Westtürkei die Geburtenraten sich annähern an europäische Tiefstände, also dass das alles eben nicht so ist, dass das in der Zukunft immer so sein wird, wie die Verteilung ist, natürlich. In der Marmara-Region sind sie bei 2,1 und in der Tat in Anatolien, und da kommen eben viele unserer Einwanderer her, sind sie bei 6,1 oder sogar bei 7,1. Das ist wahr.
Nur, und wissen Sie, was also 2,1 heißt? 2,1 ist das Niveau des Deutschen Kaiserreiches im Jahre 1914. Die Türken haben bei also 79 Millionen Einwohnern 1,4 Millionen Kinder pro Jahr. Wir haben bei 81 660.000 Kinder pro Jahr, davon vielleicht 450.000 deutsche Kinder, und auch die bei uns aufgewachsenen türkischen Frauen der dritten Generation kriegen immer noch 1,9 Kinder. Und meine ganzen Berechnungen, die ich in meinem Buch angestellt habe, haben exakt diesen Trend unterstellt, haben nämlich unterstellt, dass wir weiterhin eine Einwanderung von im Jahr etwa 100.000 haben und dass die Geburtenrate der Einwanderer auf etwa 2 Kinder pro Frau sinken wird, unsere aber bei 1,3 bis 1,4 Kindern pro Frau bleibt. Und das ist die Basis meiner Berechnungen. Ich habe also genau diesen Trend unterstellt. Und diejenigen, die jetzt immer sagen, der hat da gar nicht die sinkende der Geburtenrate gesehen, zeigen nur, dass sie es alles nicht gelesen haben.
Na, ich schon. Aber man kann es ja auch unterschiedlich interpretieren. Das würden Sie ja sicherlich einräumen. Also, wir haben zwei Setzungen, die Sie im Grunde machen. Das eine ist, wir müssen die Geburtenrate kippen, anders anlegen sozusagen. Ja. Und die andere politische Setzung ist die, jeder Staat hat das Recht, ich zitiere Sie, darüber zu entscheiden, wer in das Staatsgebiet zuziehen darf und wer nicht. Ich verstehe das jetzt bei Ihnen weniger im Sinne von Steuerung, also so kanadisches Modell oder so, sondern ich verstehe es mehr als, Sie wollen eigentlich weniger Einwanderung haben und sagen, die Ingenieure müssen wir schon selber ausbilden, also müssen wir unsere Geburtenrate bei den Besserverdienenden oder bei den Bessergebildeten erhöhen. Alle Leute, die was von Bevölkerungspolitik verstehen, sagen, ohne Einwanderung kriegen wir das nicht hin.
Das ist falsch. Die, die das sagen, zeigen genau dadurch, dass sie gar nichts von Bevölkerungspolitik verstehen. Denn wenn die Einwanderer sich in ihrem Geburtenverhalten an die aufnehmende Bevölkerung anpassen, dann wird das durch die unzureichende der Geburtenzahlen der verursachte Problem nur um eine Generation verschoben. Wenn sich die Einwanderer aber nicht anpassen, dann übernehmen sie irgendwann die Mehrheit im Land. Das ist Fakt. Das heißt, wenn wir sagen, wir brauchen weiter Einwanderung, wir werden sie sowieso nur aus also muslimischen Ländern bekommen, es kommt keiner aus Indien oder aus China zu uns und auch nicht mehr aus Osteuropa. Wir bekommen sie also nur aus Afrika und aus Arabien im Wesentlichen. Also wenn wir sagen, dass wir diese Einwanderer brauchen, dann wird sich keines unserer Probleme lösen, wenn diese, sobald sie bei uns sind, genauso wenig Kinder haben wie wir. Da können wir auch die Dinge gleich selber machen. Wenn sie aber dauerhaft mehr Kinder haben, dann haben sie irgendwann die Mehrheit. Und mir konnte noch keiner erklären, welches Problem man dadurch besser lösen kann, dass man zusätzlich Einwanderer holt. Das habe ich bis heute nicht verstanden und ich bin ein sehr, sehr guter Ökonom. Sondern ich glaube, hier werden wir getrieben von den kurzfristigen Interessen der Wirtschaft, von den Illusionen wohlmeinender Sozialpolitiker und von den Gesetzesinterpretationen fanatischer Verfassungsjuristen. Dadurch werden wir getrieben, ohne die Sache selber mal vernünftig zu hinterfragen.
Naja, dann führe ich vielleicht irgendwann doch nochmal ein Gespräch mit einem Bevölkerungswissenschaftler, Herr Dr. Sarrazin. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Bitte, Herr Kahle.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Thilo Sarrazin über sein Buch Deutschland schafft sich ab, Deutsche Verlagsanstalt, 22,99 €. Danke, dass Sie uns zugehört haben.